Okay, ich sag's, wie es ist. Als Lehrkraft mit ADHS sind das Schriftwesen und diese ganzen Dokumentationspflichten eine meiner größten Herausforderungen und auch eine meiner größten Schwachstellen. Wo habe ich das nochmal hingeschrieben? Wo hatte ich diesen Notizzettel nochmal hingeklebt? Und wo liegt jetzt eigentlich schon wieder das Heft mit den Unterrichtsbeobachtungen? Vielleicht fühlt ihr mit mir verschiedene Kalender, Apps, Notizzettel, Listen, Schulplaner und Kanäle und ständig rutscht mir irgendwas durch. Ich bin im privaten Team analog und meine schulischen Termine und Planungen kommen auch weiterhin in meinen einzigen analogen, allumfassenden Kalender. Da möchte ich ganz transparent sein. Aber alles andere wollte ich endlich gebündelt haben, weil diese ganzen verschiedenen Systeme gleichzeitig, das schafft mein Gehirn einfach nicht. Ich durfte dafür schon vor einer Weile den Schulplaner Ellie testen. Das ist ein digitaler Lehrkraftkalender, entwickelt von Lehrkräften für Lehrkräfte. Ihr könnt ihn auf dem Handy, Tablet oder im Browser nutzen. Alles synchronisiert sich immer automatisch. Automatisch liebt mein Gehirn. Außerdem kann ich so flexibel von überall Ideen notieren oder eben wirklich konkret auch Unterricht planen. Und falls ihr das möchtet, habt ihr dort alles an einem Ort, eben auch einen Stundenplan und ihr könnt auch eure Termine eintragen, wenn ihr den Part nicht wie ich analog machen wollt. Aber auch alles andere könnt ihr da unter einem Dach quasi mitnehmen. Stundenplan, Planung, Aufgaben, Notizen, Anwesenheiten, Mitarbeit, SchülerInnen-Dokumentation und. Und immer ganz wichtiges Thema, Datenschutz. Auch hier ist Ellie stark aufgestellt, DSGVO-konform. Die Server sind in der EU. Es gibt keine Werbung und eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Das Entwicklungsteam möchte nah an der Realität von Lehrkräften sein. Darum wird hier im konkreten Austausch stetig weiterentwickelt. So entsteht zum Beispiel gerade eine Exportfunktion mit Druckoption. Das ist natürlich super, wenn ihr so Vertretungsstunden habt oder die Vorbereitung für die Elternsprechtage erleichtern wollt. Ihr könnt Ellie 30 Tage kostenlos testen, ohne automatische Verlängerung. Auch das ist sehr ADHS-gehirnfreundlich, unter heyellie.de. Danach kostet das Jahresabo 29,90 Euro oder monatlich 3,90 Euro. Das finde ich bewusst fair gehalten. Und ja, die Idee dahinter ist, dass auch ReferendarInnen sich solche Tools gut und einfach leisten können sollen. Alles Weitere findet ihr in den Shownotes, vielleicht ja auch für euch ein wertvolles Tool, um entspannter ins nächste Schuljahr zu starten.
Hi, bevor wir mit der Folge starten, eine kurze Triggerwarnung. In dieser Folge spreche ich mit der 15-jährigen Livy und ihrer Mama Bianca und wir sprechen über eine sehr, sehr düstere und schwere Phase in Livys Leben. Und da geht es unter anderem um Mobbing-Erfahrungen, um sehr schwere Gefühle, um Depressionen. Und wenn du diese Themen gerade nicht gut hören kannst und nicht in der Verfassung bist, dich mit solchen Themen auseinandersetzen zu wollen und zu können, dann würde ich dir empfehlen, diese Folge vielleicht auszulassen und dich eher auf die nächste Folge zu freuen. Und vielleicht ist diese Folge ja zu einem späteren Zeitpunkt für dich passend.
Ich habe mich schon immer irgendwie anders gefühlt, sagt die 16-jährige Lilly in einem gemeinsamen Video mit ihrer Mutter auf Instagram. Dieses Andersfühlen, das hat auch einen Namen bekommen. Lilly hat ADHS. Aber bevor sie das über sich erfahren durfte, hat es ganz schön gedauert. Jahrelanges Mobbing, eine Corona-Pandemie und irgendwann Depression. Auf ADHS kommt lange niemand, denn Lilly geht es wie ganz, ganz vielen Mädchen. Sie ist eben nicht der typische Zappel-Philipp. Diese Folge heute wird für mich und ich hoffe auch für euch etwas ganz, ganz, ganz Besonderes, denn ich habe Lilly und ihre Mama Bianca heute eingeladen, um mit mir über ihre Geschichte zu sprechen. Bianca ist auf Instagram bekannt als Bianca Obermanns oder wie die OGs wissen, Konfetti im Herz. Ich freue mich unheimlich, dass ihr da seid und wir fangen mal mit einer vielleicht und hoffentlich leicht zu beantwortenden Frage an. Lilly, wie geht's dir heute?
Ein Kopf voll Gott. Was neurodivergente Kinder brauchen und wie wir sie stärken können.
Wie geht's super heute?
Sehr gut. Wenn ich jetzt diese Frage vor ein paar Jahren gestellt hätte, dann wäre deine Antwort vermutlich eine andere gewesen, oder?
Also meine Antwort wäre gewesen, ja, mir geht's gut, aber innerlich hätte ich das wahrscheinlich nicht so gefühlt, weil ich meine, das ist eine sehr oberflächliche Frage, die man halt oft auch fremden Leuten teilweise stellt. Mhm. Und darauf antwortet man ja jetzt nicht so, ja, also heute geht's mir eigentlich richtig beschissen.
Und du hast es jetzt aber schon sehr beim Namen genannt. Dir ging's beschissen. Was war in dieser Zeit los?
Also ich hatte sehr depressive Züge. Es waren nicht nur Phasen, also auch Phasen. Im Sommer ging es mir dann schon besser. Aber es zog sich dann immer sehr lange. Es war dann, also ich wusste halt nicht, was mich teilweise am Tag erwartet, ob das jetzt ein richtig schlimmer Tag wird oder einfach nur ein schlimmer, weil kein Tag war irgendwann mehr gut. Und mir ging es einfach nicht gut. Ich habe einfach gar nichts mehr geschafft. Ich habe gar keine Freude mehr an den Sachen gesehen. Es war einfach keine schöne Zeit für mich.
Wir wollen mal so ein bisschen schauen, wie der Weg dorthin war. Und ich war immer sehr berührt von den Videos, die du mit deiner Mama Bianca aufgenommen hast und in denen du so wahnsinnig ehrlich über diesen Weg erzählst, wie deine Grundschulzeit war, wie es danach weiterging und wie das Ganze dann eben in dieser Phase gelandet ist, die du eben schon so hast anklingen lassen. Gehen wir jetzt mal so ein paar Schritte zurück. Wenn ich das richtig gesehen habe, war vor allen Dingen so die Grundschulzeit schon eine Zeit, die nun alles andere als schön für dich war. Magst du darüber mal so ein bisschen berichten?
Ja, also es hat eigentlich fast direkt angefangen. Schon sofort bei diesen Erstklässler-Fotoshootings, da hat schon viel mit Ausgrenzung angefangen. Eigentlich hatte ich da schon keine Freunde, weil sich alle so in Grüppchen zusammengefunden haben, aber alle ohne mich quasi. Und das ging halt wirklich 4 Jahre lang eigentlich so. Also im 4. Jahr habe ich dann teilweise, weil ich auch oft darüber gesprochen habe, mit meiner Mama zusammen, hatte ich dann ein bisschen Freunde, sehr oberflächlich, aber das hat mir nicht gereicht. Aber ja, dann war halt Corona und ich habe halt dadurch, dass ich halt jahrelang auch gemobbt wurde und danach wegen dieser Corona-Pandemie gar keine soziale Kompetenz gehabt. Aber ja, das war einfach jahrelang immer, das war nicht so aktives Mobbing, dass jemand sagt wirklich so, du bist scheiße, so, keine Ahnung, geh verrecken oder sowas. In der Grundschule existiert das sowieso nicht so stark wie in der weiterführenden Schule. Aber das war einfach aktives Ausschließen, immer sagen so, nee, mit dir möchte ich nicht in einer Gruppe sein. Und ich habe einfach nie dazugehört eigentlich.
Kannst du dich erinnern, ob Lehrkräfte das gemerkt haben? Hattest du eher das Gefühl, die gucken ganz bewusst nicht hin oder ist es wirklich an ihnen vorbeigegangen? Das finde ich natürlich besonders spannend, weil ich bin ja Lehrkraft und auch im Grundschulbereich. Deswegen finde ich immer so ganz spannend, schafft man das in dem Alter, das wirklich so unterm Radar laufen zu lassen, dass es wirklich gar nicht auffällt? Oder sind da vielleicht auch Lehrkräfte gewesen, die nicht wussten, wie sie damit umgehen sollen und dann vielleicht nicht so hingeschaut hätten, wie man sich das eigentlich wünschen würde?
Also aus meiner Perspektive ist es auf jeden Fall schon so, dass die nicht richtig hingeguckt haben. Ich hatte eine sehr tolle Grundschullehrerin, aber auch eine, die war nicht so cool und die war halt auch Pausenaufsicht und ich war halt jede Pause alleine eigentlich. Ich habe nie mit den anderen Kindern gespielt. Ich bin immer so im Schulhof alleine rumgegangen und ich hatte halt keine richtigen Freunde eigentlich. Nur wenn die quasi nicht genug Kinder hatten, die mitgespielt haben bei dem Spiel oder wenn quasi da so eine vereinzelte Gruppe war, die was spielen wollten, was aber alle anderen Kinder spielen wollten, dann durfte ich halt mitspielen. Aber ansonsten bin ich immer alleine rumgegangen und dann selber gesagt, das war nie so. Und da frage ich mich so, wie unaufmerksam muss man eigentlich sein, um so etwas nicht zu merken. Also die hat dann das Gespräch mit meiner Klassenlehrerin, weil sie war meine Klassenlehrerin, und mit den Eltern von einer, die halt zu dieser Mobbing-Gruppe dazugehörte. Und die hat gesagt, so, nee, war nie so, ist mir nie so aufgefallen, aber es war halt sehr präsent.
Bianca, ich bin ja gerade wieder so Richtung Vorschulzeit unterwegs. Ist ja eins meiner Themen, die ich auch auf meinem Kanal immer wieder behandle. Und da bekomme ich natürlich auch ganz, ganz viel mit, was Eltern so umtreibt, bevor eben die Schule losgeht. Und tatsächlich ist es, wenn man sich dann so die Wünsche und Sorgen anguckt, weniger ein, oh, und Hauptsache, die ist immer super gut in Mathe oder super gut im Aufsätze schreiben, sondern eine Sorge, die ganz, ganz viele Eltern umtreibt, kriege ich mit, dass mein Kind gemobbt wird. Oh Gott, was ist, wenn sie sozial oder eher sozial keinen Anschluss findet? Das ist somit Minimum in den Top 3 Ängsten, würde ich sagen. Wenn nicht sogar neben, oh Gott, welche Lehrkraft kriegen wir? Somit in die größte Sorge. Und bei dir ist es ja als Mama wahr geworden, dass das nun eingetreten ist. Weißt du noch, wann du das so bewusst mitgekriegt hast? Oder hat Lilly direkt mit dir drüber gesprochen? Und wie hast du diese Mama-Gefühle verarbeitet?
Also Lilly war immer schon ein Kind, die ja so auch ein bisschen in sich gekehrt ist, viel in ihren Gedanken ja auch war. Das war auch schon in der im Kindergarten so immer in ihrer Fantasiewelt. Ja, und das habe ich natürlich schon beobachtet. Ja, und in der Grundschule verliert man, kann man, sieht man nicht mehr ganz so viel, ja? Im Kindergarten ist das nochmal anders. Je weiter die Kinder gehen, desto weniger kriegt man ja so mit. Und dann war es so, dass in den Sommerferien zur zweiten Klasse saß ich mit Lili im Bett und ich so, und freust du dich schon auf die Schule? Und dann sagt die Lili, ja, also ich freue mich auf den Unterricht, aber ich hasse die Pausen. Und dann war ich so, was meinst du damit? Was, also, hä? Und dann hat sie gesagt, ich bin immer alleine. Und dann war das so ein Schock, weil wir haben immer über alles geredet, aber für Lili war das ja so normal, dass sie das so dort erlebt hat, ja, und dass sie das ausgesprochen hat. Dann wusste ich so, okay, das stimmt was nicht. Das stimmt was nicht. Und das war ein ganz schlimmes Gefühl, weil uns auch keiner zugehört hat. Und man denkt immer, ja, wenn das mein Kind betrifft, dann mache ich das und das und dann ist das vorbei. Dann rede ich mal mit den Kindern. Dann nehme ich mir mal die Eltern. Mhm. Das funktioniert aber nicht. Man muss das mit so super viel Bedacht machen. Und ich bin ja eigentlich ein total impulsiver Mensch. Ja, ich habe ja auch ADHS. Habe ich aber erst letztes Jahr erfahren durch die Diagnostik der Kinder. Und ich habe mich dann aber total zurückgenommen, bin in Kontakt mit den Lehrern gegangen. Das Problem war aber dann, dass wir, glaube ich, 3 oder 4 Klassenlehrerwechsel hatten. Ja, das heißt, es ist einfach alles untergegangen. Die Lehrer, die das hätten sehen können, wollten es nicht sehen, weil die extrem gut mit der Familie befreundet waren, die zu den mobbenden Kindern gehört haben. Das war so eine Hilflosigkeit. Wir waren so ausgeliefert und ich habe mein Bestes irgendwie gegeben, ne? Schöne Partys dann zu Hause gemacht. Du weißt noch, die Harry Potter Partys. Es war nicht so, dass das, dass ich das, also das hat mir natürlich auch großen Spaß gemacht, aber ich wollte natürlich auch eine Atmosphäre bieten, in die die Kinder gerne sind, ja, und habe mir einfach wahnsinnig viel Mühe gegeben, das so zu machen, weil alles andere hat nichts gebracht. Alles andere hat nichts gebracht, bis wir eine Frau Heinze, wir lieben sie, wundervolle, wundervolle Lehrerin bekommen haben in der 3. Klasse, die das sofort gesehen hat. Das ist wirklich, sie ist großartig. Sie hat der Lili noch ein bisschen Hoffnung gegeben, ja, und auch so einen Workshop gemacht für die Kinder, Mobbing, wer, ne, also so einfach, damit die Kinder mal ein Gefühl dafür bekommen. Es war eine Projektwoche. Warum mobbt man eigentlich? Wie geht's mir selber? Warum werde ich zum Mobber? Na, wie sind die Kinder, die gemobbt werden? Was fühlen die? Und dann haben die Kinder sich natürlich entdeckt. Das fanden die Eltern dann nicht so gut. Dann mussten wir zur Schule und saßen dann mit diesen betroffenen Eltern. Das, was die Lili gerade erzählt habe, saß ich dann an einem Tisch und mir wurde gesagt, dass das alles nicht stimmt und dass die Lili sich doch bitte vor allen in der Klasse, vor allen entschuldigen muss. Nein. Dass sie überhaupt gesagt hat, dass sie gemobbt wird. Das war so brutaler Psychoterror, das kann sich kein Mensch vorstellen.
Das ist ja was wir digital auch mit unterschiedlichsten Themen von Menschen, die von Ausgrenzung, Diskriminierung oder anderen wirklich schlimmen Dynamiken betroffen sind, erleben. Dass es nicht nur diese Taten an sich sind, mit denen sie irgendwie umgehen müssen, sondern dann auch noch sich immer wieder rechtfertigen müssen, immer wieder durchsetzen müssen, sagen, doch, das, was ich da sage, stimmt. Und das ist nochmal so eine Zusatzanforderung. Also ich bin ganz... Das tut mir wirklich wahnsinnig leid, ne, dass ein Kind durch so eine Grundschulzeit, wir reden hier über Grundschule,
immer wieder hin.
Ne?
Ja, und immer wieder hin muss. Ja. Immer wieder hin in die Schule, immer wieder zu diesen Tätern auch, ja. Das war für uns alle eine schwere Zeit, vor allem natürlich für Lili.
Ja, klar. Also ich habe jetzt ein bisschen rausgehört, dass du quasi in dieser Ohnmacht, in der du als Mama gesteckt hast, gedacht hast, okay, an der Stellschraube kann ich scheinbar gar nicht drehen, wie schrecklich, dann fahre ich jetzt an allen anderen Stellen, die ich irgendwie in der Hand habe, fahre ich ganz besonders auf. Jetzt bin ich ja selbst auch Mutter neurodivergenter Kinder und überhaupt Mutter. Das war dann ja nochmal so eine Zusatzanforderung. Es klingt nach einer ganz, ganz großen Anstrengung auch, ne? Begleitet mit diesen Sorgen.
Ja, total. Ich habe ja dann auch die Leni bekommen, ja. Also als die Leni in die Grundschule gekommen ist, ne? Ich hatte auch noch einen Säugling. Ja. Hm. Das haben ja auch noch alle nicht verarbeitet, ne? Also weder Lili noch wir, weil wir gar keine Zeit eigentlich hatten, das zu verarbeiten. Uns hat ja auch niemand geholfen, gesagt, wie gehen wir damit um? Und dann kam ja auch eins so nach dem anderen, ja, dann diese extreme Grundschulzeit, diese Herausforderungen für Lili, die private Belastung, ja, mit Säugling und diesen ganzen Dingen und Arbeit, dann Trennung, Corona, Umzug.
Ja.
Das war,
ja.
das war schlimm. Und wir haben letztes Mal in der ersten Shevolution-Folge darüber gesprochen. Und dann hat die Lili das alles erzählt. Und dann hatte ich abends die erste Panikattacke meines Lebens, weil ich dann erstmal verstanden habe, was Lili durchgemacht hat. Und das habe ich,
ja.
Und mein Nervensystem hat das nicht verarbeitet, genauso wenig wie Lili.
Ja, gerade wenn man, ne, auch als neurodivergenter Mensch so eine große Empathie mitbringt, so auch diese Dinge ja einfach nochmal verstärkt fühlt, dann das kann ganz, ganz große.
Das wussten wir ja aber bis dahin noch gar nicht, dass wir das alle haben. Ja, wir tappten ja so lange im Dunkeln mit diesen ganzen Dingen. Das ist Wahnsinn.
Wir kommen so in diese Richtung noch. Jetzt würde ich von dir noch gerne wissen, Lilly. Ich bin ja, wie gesagt, Grundschullehrkraft und was ich erlebe bei diesen Kindern, die von Mobbing betroffen sind. Zum Glück, toi toi toi, ich hoffe, dass ich gebe mein Bestes, dass ich das immer sehe und bisher klappt es auch und es kommt, glaube ich, gar nicht erst dazu, so hoffe ich zumindest. Aber was ich erlebe, wenn ich so etwas mitbekomme, ist, dass ein ganz großer Part davon ist, dass die Kinder glauben, was da entweder ihnen entgegengebracht wird. Jetzt hast du gesagt, ich habe jetzt gar nicht so gemeine Sätze so ganz bewusst gehört. Das gibt's ja auch. Und das Problem ist, die Kinder glauben das. Oder eben, sie werden ausgeschlossen. Und gerade Kinder mit ADHS, gerade wenn sie es auch noch nicht wissen, bei denen dockt das total an, dass sie denken, ja, weil ich bin ja auch so und so. Oder ich passe ja auch wirklich nicht rein. Oder ich bin ja auch nicht liebenswert. Hast du auch das Gefühl gehabt, naja, es wird schon einen guten Grund geben, warum die mich nicht akzeptieren wollen? Oder hattest du schon irgendwie so eine innere Überzeugung, was dich angeht und sagt, nee, eigentlich ist das nicht cool, was die machen?
Hätte ich diese innere Überzeugung und Awareness auch gehabt, wäre ich halt auch dahin gegangen und hätte es meinen Lehrern und meiner Mutter früher auf jeden Fall gesagt. Mhm. Ist nicht realisiert und ich glaube, das war eher dieses, was danach kam, was dann wirklich den Effekt von früher gezeigt hat. Weil dann war es auch in vielen meiner halt anderen Beziehungen, also Freundschaft etc. so, dass ich einfach immer das Gefühl hatte, dass die mich jeden Moment verlassen werden oder dass ich das nicht verdiene. Ich hatte richtige Ängste auch in Freundschaften. Ich hatte so eine Trio-Freundschaft und ich hatte immer Angst, also mehrmals. Und ich hatte immer Angst, dass, wenn die sich nur zu zwei getroffen haben, dass ich jetzt raus bin, dass sie jetzt über mich lästern, weil über mich wurde immer gelästert. Also, die haben es mir nicht direkt gesagt, aber so ein Gerücht über mich verbreitet, Lügengeschichten. Es wurde gesagt, dass ich irgendjemand geschlagen habe, was einfach gar nicht meine Art ist. Und es wurden schon Sachen hinter meinem Rücken auf jeden Fall gesagt. Ich hatte auch mal eine Freundin, aber die hat mich dann richtig übel hintergangen. Für einer der Mobber-Freundinnen, mit denen sie sich dann stark angefreundet hat. Und das war dann einfach so, ich habe das schon so hingenommen, weil ich dann irgendwann auch diesen Grundsatz, also so quasi in meinem Kopf, habe ich dann gedacht, so ja, ich bin ja aber auch introvertiert, ich rede ja auch nicht so gerne mit Menschen, ich bin ja auch einfach still, ich gehöre auch einfach nicht dazu. Und das wurde mir aber halt auch von außen gesagt, teilweise halt auch von Mama, weil ich immer so sehr als introvertiert halt dargestellt wurde, weil ich war das auch irgendwann. Ich war sehr sozial inkompetent für viele neue möglichen Freundeskontakte. Ich hatte auch dann irgendwann soziale Ängste entwickelt in der weiterführenden Schule, weil ich einfach so keine Erfahrung damit hatte und einfach richtig Angst hatte, irgendwelche neuen Connections zu bilden, weil ich Angst hatte, was die über mich denken oder dass sie mich wieder verlassen werden.
Ja, und dann hat man, glaube ich, auch wahnsinnige, ja, also einmal hast du dann Vertrauensthemen, ne? Wenn du so oft die Erfahrung machst, selbst die Menschen, die sich mir zuwenden, die Freundinnen, die sich mir zuwenden, da weiß ich auch nicht so ganz genau, was ist morgen oder was passiert dann. Und dann eben, du sprichst das in einem Video an, mit deiner Mama dieses sich anders fühlen und dann sagen, ja, kein Wunder, ne, ich bin ja wirklich auch so und so und so, dass ich nicht so richtig irgendwie reinpasse. Und dieses Anderssein, abgesehen von diesem, ja, ich bin irgendwie zurückhaltend, weißt du noch, wie dieses Anderssein sich angefühlt hat? Konntest du das konkret benennen? Also das mache ich konkret anders, hier agiere ich komplett anders als andere Kinder? Oder war das eher so ein Gefühl von, so ein Insgesamtgefühl? Irgendwie gehöre ich nicht richtig rein, irgendwie fühle ich mich einfach anders. Kannst du das noch genau benennen, wie das für dich war?
Also in der Grundschule konnte ich es auf jeden Fall nicht genau benennen. Ich habe das einfach angenommen, dass ich anders bin, dass ich halt nicht dazugehöre, dass halt nicht meine Freunde sind. Und ich habe da weiterführende Schule, konnte ich auch benennen und es ist nicht so, als würde ich das nicht mehr fühlen, weil ich fühle mich auch noch immer anders. Ich sehe das jetzt zwar nicht mal als unbedingt negativen Aspekt, aber ich fühle mich ja trotzdem anders. Ich bin jetzt ja nicht, keine Ahnung, wie die und die aus meinem keine Ahnung, Politikkurs oder sowas, ist ja einfach so. Mhm. Man fühlt das ja trotzdem, es geht ja nicht einfach weg, besonders wenn man das schon so früh in seine Kindheit erfahren hat.
Ja, und es ist ja tatsächlich auch so, dass man als neurodivergenter Mensch einfach faktisch sich ein bisschen anders verhält oder anders wahrnimmt als ein gewisser Großteil. Aber wie du sagst, das Entscheidende ist ja dazu, einen positiven Identitätsbezug zu bekommen, zu sagen, ja, ich bin da anders, so what? Ne? Also das bringt bestimmte Herausforderungen mit sich, das bringt aber auch ganz bestimmte Stärken mit sich und die muss ich kennenlernen. Das ist genauso okay wie alles andere. Bianca, du hast ja eben schon gesagt, auch du hast jetzt deine ADHS-Diagnose. Kannst du dich an deine Schulzeit erinnern und gibt es da Parallelen zwischen dir und Lilly oder war deine Schulzeit ganz anders?
Nee, schon. Es gibt Parallelen und irgendwo auch nicht. Ja, also ich bin auch viel ausgegrenzt worden. Ich hatte nie viele Freunde. Ich bin halt so aufgebrochen in der Schule. Also ich war total laut, witzig, so. Deswegen das, was die Lilly eben gesagt hat, sie war eher ruhig und ich war eher so, habe dann viel Raum eingenommen, was ich witzigerweise zu Hause nie gemacht habe. Zu Hause war ich sehr still, habe ich kaum gesprochen und in der Schule dann das ganz absolute Gegenteil. Und das würde ich schon sagen, ist sehr ähnlich. Aber ich habe mich immer dumm gefühlt, nicht gut genug. Schule war für mich einfach wahnsinnig anstrengend. Ich wollte eigentlich immer aufs Gymnasium. Mich hat aber keiner unterstützt. Ja, ich hatte ein bisschen Hilfe gebraucht, einfach in vielen Dingen, weil ich ja nicht dumm bin, wie ich jetzt weiß. Ja, das ist ja auch, das geht ja immer so damit einher. Ich kann immer noch nicht Bruchrechnen. Ich kann mir nicht das kleine 1x1 merken, ja. Aber ich bin in anderen Dingen so gut, dass mein Papa zum Beispiel kann sich mein Geburtsdatum nicht merken. Und der hat hundertprozentig auch ADHS. Der hat, bis er 16 war, so Beruhigungssaft bekommen. Ja, das ist total spannend, dann zu sehen. Und mir hätte das so viel, so sehr geholfen, das vorher zu wissen. Ich wusste es die ganze Zeit nicht. Ich wusste arbeiten erst seit letztem Jahr. Und weil man dafür keinen Blick hatte für uns Mädels.
Ganz oft kriege ich so dieses, ja, ich sehe hier bei meinem Kind, oder das bleiben wir jetzt vielleicht mal bei den Mädchen, ich sehe da was, ich denke, das könnte ADHS sein, aber ich will halt diesen Stempel nicht. Und wenn man jetzt euch beide hört, und das sage ich immer wieder, die Stempel, die wir uns dann geben, ich bin blöd, ich bin dumm, ich krieg's nicht hin, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht liebenswert, weil ich so schüchtern bin, was auch immer. Diese Stempel würde ich doch sofort eintauschen gegen, ach so, ich habe ADHS und das kann ich mir fachlich angucken, das kann ich mir persönlich angucken. Ich kann Gemeinschaft finden in anderen, die es auch haben. Ich kann mich austauschen. Und wir dürfen ja einfach nicht glauben, dass nur, weil wir es vielleicht nicht diagnostiziert bekommen, wir haben es ja trotzdem, es ist ja da. Wir haben es nur nicht auf irgendeinem Zettel stehen. Und es kommen dann eben andere Stempel, ne? Ja.
Die Mutter fragt sich auch, was bringt mir das? Was bringt mir das, wenn ich weiß, dass mein Kind das hat? Dann kann ich nur sagen, alles. Akzeptanz so und Verständnis und eine andere Sichtweise darauf. Das ist so, ich bin so traurig, dass ich das bei mir so spät erst gemerkt habe und habe dann auch gedacht, brauche ich das eigentlich? Und ja, jetzt weiß ich, warum mir das zu viel ist, wenn da so viel los ist, dass ich nicht einfach nur faul war, sondern mehr Support gebraucht hätte. Und das ist doch so viel wert, wenn du das einordnen kannst.
Ich habe gerade heute passenderweise bei so einer Instagram-Kachel gelesen, dass das große Problem im Umgang mit Sachen wie zum Beispiel ADHS oder Autismus-Spektrum immer ist, dass all das, was daraus resultiert, bestimmte Verhaltensweisen, die vielleicht auch eher in Richtung Scheitern gehen in dieser Welt, die ja gar nicht für uns gemacht ist, dass das eben nicht irgendwie eingeordnet wird, sondern dass das immer als persönliches Scheitern zurückgemeldet wird. Du hast nicht aufgepasst, du hast dich nicht gut genug konzentriert, du hast dich nicht doll genug angestrengt. Du könntest doch, wenn du wolltest, aber du willst ja scheinbar nicht. Oder du bist unsozial, weil du dich nicht an diesen Geburtstag erinnern kannst. Wie schwer kann es sein, eine Nachricht zu schreiben? Ne? Und wenn man das eben immer wieder in die Richtung dieser Person schiebt, dann ist doch gar kein Wunder, dass das mit dem Selbstwert wirklich sehr, sehr mau aussieht.
Diese ganze Überforderung, die ganzen Jahre alleine mit den Kindern, ja. Ich war immer alleine mit den Kindern, diese ganzen Herausforderungen, diese ganzen Termine und immer versucht, mein Bestes zu geben und dann trotzdem wieder irgendwas vergessen. Und das war echt viel, ja. Und daraus folgen ja dann auch oft diese Depressionen, die man hat, weil man nicht diagnostiziert ist. Und auch das hätte ich ja nicht gewusst, wenn ich nicht bei Instagram auch darauf gestoßen wäre.
Ja.
Woher es kommt.
Total. Das ist wirklich ein ganz, ganz wertvolles Feld. Es wird immer so belächelt, aber es ist wirklich ein ganz wichtiges Puzzlestück auf diesem Weg. Ne? Lilly, ich habe in einem der Videos gehört und gesehen, und das hat mich sehr berührt, weil ich glaube, dass mein Weg ähnlich war, dass du gedacht hast, ja, okay, mit dem Selbstwert ist es jetzt nicht so weit. Den konnte ich gar nicht richtig aufbauen durch diese sehr, sehr anstrengenden und wirklich auch diskriminierenden und ausgrenzenden Erfahrungen. Also habe ich mich auf das konzentriert, was ich irgendwie in der Hand hatte, und das war Leistung. Noten, gute Noten schreiben, gut in der Schule sein, das habe ich irgendwie in der Hand gehabt und kriege auch jetzt wieder eine Gänsehaut, weil das bei mir ähnlich war. Ist das aufgegangen erstmal für dich?
Also in der Grundschule war es sehr kritisch. Ich hatte fast immer nur eins auf dem Zeugnis eigentlich. Und dann war ich auch sehr, ich habe auch angefangen zu weinen, wenn ich drei bekommen habe. Also ich war richtig so ein richtiger Streber. Und dann hatten wir aber halt Corona und dann habe ich Depression bekommen. Dann habe ich es nicht mehr geschafft. Ich habe es einfach nicht mehr. Ich habe den Stoff nicht nachgeholt bekommen. Während ich halt Depression hatte, habe ich es nur in guten Phasen geschafft zu lernen oder Hausaufgaben zu machen. Ansonsten, ich konnte mich nicht konzentrieren. Wenn ich probiert habe zuzuhören, mein Gehirn hat sofort abgeschaltet und war irgendwo anders sofort. Ich konnte es einfach nicht. Ich war einfach die ganze Zeit in so einem Art Nebel, der mich so zurückgehalten hat und dem es auch schwer gemacht hat, irgendwie zu atmen, weil ich es nicht mehr richtig geschafft habe, einfach zu leben. Einfach, das war so schwer. Es war einfach etwas, was mich die ganze Zeit zurückgehalten hat. Und jetzt schreibe ich wieder bessere Noten. Ich habe die Schule gewechselt und ich bin jetzt wieder richtig gut dabei. Aber jetzt bin ich natürlich auch sehr enttäuscht, wenn ich schlechtere Noten schreibe, einfach weil das etwas ist, was, es gibt mir so eine Bestätigung, die ich halt noch von früher kenne, und es fühlt sich immer gut an, wenn man Noten schreibt, und fühlt sich immer so verurteilt von anderen, wenn man jetzt mit B in der Mathearbeit mit viel schreibt, hat man immer das Gefühl, oh mein Gott, alle denken jetzt, ich bin dumm. Alle denken jetzt, obwohl ich bin generell nicht so gut in sehr systematischen Fächern, sowas wie so Chemie, Physik, Mathe, ich bin eher gut in so kreativen Sachen. Ich glaube, das kommt auch ein bisschen von ADHS, weil die meisten Künstler haben ja auch ADHS. Mhm. Ich bin auf jeden Fall besser an sowas, und sowas schreibe ich oft 2 bis 1, aber in den Rest halt nicht, weil es einfach viel schwerer fällt zu verstehen. Und dann denke ich immer, alle denken sofort, ich bin dumm, obwohl ich in anderen Sachen ja glänze. Mhm. Aber es ist irgendwie so in meinem Gehirn noch immer so stark verankert, dass Noten mich so definieren als Person.
Ja, das ist was schwer rauszukriegen ist, gerade wenn es sich in so starken Krisensituationen formt, dann ist das ja auch, also letztendlich ist es ja ein ganz wertvoller Versuch deines Systems zu sagen, okay, du darfst dich nicht ganz verlieren, guck mal, wenigstens diese eine Sache, die kannst du noch, so ein letzter Anker, und den dann loszulassen in Zeiten, wo man merkt, hey, ich lerne mich jetzt eigentlich anders kennen, ich kann einen anderen Selbstwert aufbauen und merken, ich bin natürlich viel, viel mehr als gute Noten. Das ist aber ein ganz schön harter Prozess, und ich kann dir sagen, und deine Mama wahrscheinlich auch, dass man auch in den 30ern und darüber hinaus noch sitzt und händeringend versucht, diese Dinge, die vielleicht mal etwas durchaus Wertvolles für einen getan haben, gehen zu lassen, und was das für ein harter Prozess ist, oder?
Wir arbeiten da jetzt ja alle sehr, sehr hart dran, finde ich, in unserer Generation, und das ist ja das Großartige, dass unsere Kinder das in dieser Form nur bedingt noch machen müssen, weil die viel näher dran sind. Also wir hatten das Thema gerade erst mit der Mathearbeit, ja, wo sie total hysterisch in ihrem Zimmer saß. Und dann bin ich da rein, habe ich gesagt, Lili, ein Schwein, fragte Schwarz, was du für eine Mathe-Note in der 9. Klasse hattest. Ich so, du hast jetzt mehrere Möglichkeiten.
Exakt.
Entweder du gehst jetzt da vor und mutest rein. Ja, ich erlaube dir das. Sag ich, Lili hat noch nie Ärger für irgendeine Note bekommen. Verpack diese Arbeit mit Fröhlichkeit. Ja, du schreibst keine 6, mach mindestens eine 5 draus. Diese Wahl hast du, oder du stresst dich jetzt ab. Ich so, du kannst es einfach nicht. Okay? Du kannst es einfach nicht. Ist doch scheißegal. Du brauchst keine Parabeln zu berechnen in deinem weiteren Leben. Du wirst es einfach nicht benutzen. Also scheißen wir drauf. Dieses System ist nicht für uns gemacht, Lili. Dieses System ist für niemanden eigentlich heilsam oder gut, ja, weil es überhaupt nicht auf dich eingeht. Und ich erlaube es dir und ich supporte dich darin, es mit Fröhlichkeit so richtig gegen die Wand zu fahren. Ja, das ist wunderbar. Das hätte ich auch gerne mal gehabt. Und von mir gibt es keinen Ärger. Und dann frage ich mich manchmal so, warum? Warum, ne? So, ich warum ist sie da so doll? Aber ich kann es natürlich verstehen, vor allem ja auch mit euren Ausführungen, dass es einfach diese Sicherheit gegeben hat, lange Zeit, dass sie wer ist. Aber sie ist ja so viel mehr als ihre Noten. Das wird sie niemals widerspiegeln.
Wenn deine Mama sowas zu dir sagt, ne, und da so an deiner Seite ist, kommt das so richtig innen an? Wie geht's dir damit dann?
Nö. Tut mir leid, aber einfach nein. Das ist einfach so, ich war auch in Therapie. Und das ist einfach eine Grundannahme. Also man formt ja als Kind nur eine Grundannahme. Zum Beispiel, wenn man jetzt halt in die Schule gemobbt wurde oder keine guten Noten vorgeschrieben hat, ist dann Grundannahme, so, ich bin dumm, ich bin nicht gut in der Schule, ich bin nicht gut genug, sowas. Wenn du es immer wieder gesagt bekommst, glaubst du es halt irgendwann und dann glaubst du es von Herzen. Dann kann ich auch fast nichts mehr davon überzeugen. Und es dauert Jahre, um wirklich deinen eigenen Kopf auch irgendwie damit auszutricksen, dass es halt nicht so ist. Und das kommt dann einfach nicht an. Also wenn man, es ist halt ein Ich-Problem. Ich muss das quasi zu mir sagen. Ich muss das glauben können. Und keine andere Person, die kann das nicht für mich machen, sondern ich muss halt die Verantwortung für mein eigenes Mindset übernehmen.
Das finde ich ganz, ganz stark. Das ist eine ganz, ganz starke Erkenntnis, die ich, glaube ich, mit 39 hatte. Also ich habe einen wahnsinnigen Respekt davor, dass man mit 16 schon auf diesem Weg ist. Aber wie du sagst, das ist ein Weg, ne? Also ich kenne das nämlich sehr gut. Ich habe eine ganz arge Prüfungsangst ausgebildet und war eben auch so, wenn ich da jetzt versage, dann ist die Welt zu Ende. Wenn da nicht eine 1 oder meinetwegen mit Wohlwollen noch eine 2 steht, das habe ich noch ausgehalten vielleicht, dann das war für mich wie Sterben. So schlimm war das, weil ich dachte, das ist dann habe ich nichts mehr, gar nichts mehr. Und dann lehnen mich auch die letzten Menschen, die mir noch irgendwie einen Hauch von Zuspruch zuschustern, wenn da eine 1 steht. Oder vielleicht dann steht da mal von der Lehrkraft gut darunter oder toll gemacht oder so. Und danach sucht man ja so händeringend irgendwas, was man diesem ich bin doch gar nichts wert entgegensetzen kann. Und deswegen kann ich sehr gut verstehen, dass es ganz, ganz lange dauert, bis diese Sätze ankommen. Ich hoffe aber, dass zumindest dieses Setting von, okay, ich kann das persönlich ganz, ganz schlimm finden oder mich ärgern oder stark an mir zweifeln, wenn die Note nicht so aussieht, wie ich sie mir eigentlich wünschen würde. Trotzdem zu wissen, mir kann zu Hause nichts passieren. Ist das was du gleichzeitig auch mitnehmen kannst? Kann das nebeneinander stehen? Ich glaube es noch nicht, aber es ist schon gut, angstfrei nach Hause gehen zu können.
Ja, ich bin auch sehr dankbar dafür, dass Mama mir keinen zu bisschen Druck macht, weil mein innerer Druck ist schon ziemlich hoch. Mhm. Und zum Zeitpunkt, wo ich mich manchmal vielleicht unter Druck gesetzt gefühlt habe, als ich an der 7. Klasse angefangen habe, depressive Züge zu bekommen und meine Mutter sich auch gewundert hat, so, wo bleibst du? Da habe ich mich teilweise schon unter Druck gesetzt gefühlt, aber das ist ja noch nicht mal ein Anteil davon, wie stark manche Eltern ihre Kinder unter Druck setzen. Und ich stelle mir das so furchtbar vor, sich auch zu Hause dann nicht sicher zu fühlen oder sich zu Hause so abzustressen für etwas, was einem nicht mal in irgendeiner Art und Weise Erfüllung gibt.
Jetzt haben wir ja schon so ein bisschen immer wieder gehört, okay, so in Klasse 7 sind wir an einen Punkt gekommen oder bist du an einen Punkt gekommen, wo dann plötzlich nichts mehr ging. Dein Kopf hat das nicht mehr mitgemacht. Du konntest dich nicht drauf konzentrieren, du konntest dich nicht aufraffen. Weißt du noch, Bianca, und auch du, Lilly, machen es mal vielleicht zuerst du, Lilly, und dann deine Mama, kannst du dich wirklich an einen Zeitpunkt erinnern, wo du richtig gemerkt hast, jetzt ist hier vorbei, jetzt kann ich nicht mehr, gar nicht mehr?
Also ich glaube, das war der Punkt, wo ich mir gedacht habe, ich will einfach nur noch schlafen und eigentlich nicht mehr aufwachen, weil ich war so müde die ganze Zeit. Ich war so müde, ich war so kaputt und ich hatte keine Lust mehr auf das, was ich halt jeden einzelnen Tag gefühlt habe, auf das, also es war einfach so furchtbar und ich wollte das nicht mehr. Ich habe nicht drüber nachgedacht, mich selbst umzubringen in der Phase, weil ich hätte erstmal nicht die Eier dazu und ich hätte es auch nicht gemacht wegen meiner Mama. Weil ich war halt, meine Mama liebt mich über alles und diesen Menschen kann ich das nicht antun, ich kann die Person auch nicht verlieren. Aber ich wollte nicht mehr, ich war so müde und ich glaube, ich habe das zu diesem Zeitpunkt dann realisiert, wirklich.
Ja. Wie war das für dich, Bianca? Gab es so einen Moment, wo du wirklich dachtest, jetzt ist hier Schluss?
Ja, der Moment war aber erst letztes Jahr. Also es gab natürlich davor die Momente, wo wir gemerkt haben, da stimmt was gar nicht mehr, ja, also dass Lilly Depression hat. Aber letztes Jahr war der Punkt of no return, ja, wo ich alle Zügel dann in die Hand genommen habe und wir radikale Entscheidungen getroffen haben für Lillys Wohlergehen, weil es ist ein bisschen schwierig. Die ist in die Depression geschlittert und man muss sagen, Lilly ist ein Mensch, die zieht sich sehr gerne zurück. Die ist viel mit ihren Gedanken gerne, die mag es nicht, wenn so viel drumherum ist, es ist schnell so viel, dann Pubertät, ne? Dann, wie erkennt man dann, dass das Kind depressiv ist und nicht einfach keinen Bock mehr auf uns hat? Ja, das ist so eine schwierige Phase. Und und letztes Jahr war es dann aber so, dass Lilly aussah, als wäre sie schon tot, muss ich sagen, und in einer super toxischen Beziehung dann auch gewesen ist, ja, ne, unbedingt geliebt werden wollte, sich festgehalten hat an jemanden, der sehr, sehr schlecht für sie gewesen ist, in der Schule nicht mehr lernen konnte, weil sie so depressiv war, ja, und dann, da hat sie es ausgesprochen, dass sie nicht, sie dann ist so, Lilly, bitte rede jetzt mit mir, sage mir alles, was, bitte, und dann hat sie gesagt, sie kann nicht mehr. Mama, ich kann nicht mehr. Und dann habe ich alles in die Hand genommen einfach. Dann habe ich mit ihrer Lehrerin telefoniert. Wir haben uns dazu entschieden, dass die Lilly die Klasse wiederholt, um den Druck rauszunehmen, dadurch, dass die Depression fast ein halbes Jahr gelaufen ist. Also sie war auch schon in Therapie. Mhm. 2 Jahre, aber trotzdem, wir sind nicht mehr weitergekommen, dass wir den Druck rausnehmen, Schulwechsel, weil da auch wieder viel vorgefallen ist. Ja, die Lilly wurde nicht gesehen in der Schule, obwohl die Lehrer wussten, dass sie Depression hat. Ich musste es immer wieder erklären. Sie wussten auch, dass Lilly ADHS hat. Keiner hat auf sie Rücksicht genommen. Ja, und dann habe ich gesagt, das geht so nicht mehr. Dann haben wir die Schule gewechselt. Wir haben die Beziehung beendet. Ja, sie konnte es nicht selber. Und ja, dann habe ich das halt mit ihr natürlich zusammen gemacht, aber ne, überall blockiert, überall zack, zack, zack. Ich bin jetzt da, ich halte dich, ich mache das für dich mit. Und dann, seitdem blüht Lilly auf. Ja, das war die beste Entscheidung. Aber das weiß man ja auch vorher nicht. Was bringt der Schulwechsel mit sich? Es ist diese Angst, eine falsche Entscheidung zu treffen. Die hat mich fast in den Wahnsinn ja auch getrieben. Ne? Ist das wirklich das Richtige jetzt? Mhm. Oder müsste ich es durchziehen? Ja.
Kannst du dir vorstellen, was gewesen wäre, wenn Mama die Entscheidung getroffen hätte, nee, das daran wachsen wir jetzt, wir ziehen durch?
Ich glaube, ich wäre auf jeden Fall hängen geblieben. Also ich hätte ja sowieso wiederholt dann, weil ich hätte es noch umgerissen. Hätte ich mich wirklich darauf fokussiert, das Schuljahr zu schaffen, ich hätte es auf jeden Fall geschafft, aber ich habe dann die letzten Arbeiten, weil ich also wusste, ich wiederhole, habe ich Sprachen auf meine Arbeiten gemalt. aber hätte ich da bleiben müssen und wiederholt, dann hätte ich mich furchtbar gefühlt. Ich hatte auch Angst vor der Schule dann, glaube ich, gehabt die erste Zeit, weil es gab auch nicht nur nette Menschen auf meiner alten Schule, sagen wir es so. Die hätten sehr stark über mich gelästert oder mich verurteilt und dann man weiß auch nicht, in welche Klasse man kommt, ob die wirklich so nett sind, wie sie scheinen oder nicht. Und die Schule war einfach nicht gut. Ich habe nichts verstanden von den Lehrern. Und ich bin, glaube ich, von einem 4,0-Schnitt oder so auf einem 1,7-Schnitt gelandet.
Man muss dazu aber auch sagen, diese Schule, das war eine Ganztagsschule. Und auch das muss ich echt einmal an dieser Stelle sagen. Die Kinder auf einer Ganztagsschule, Doppelstunde um Doppelstunde, erst nachmittags zu Hause. Die Lilly konnte das nicht aushalten. Die hat da gesessen, die konnte sich einfach irgendwann nicht mehr konzentrieren. Die sah immer erschöpft aus, die konnte nicht mehr. Und das haben wir ja auch, das ist mit dem Schulwechsel auch gegangen. Die Lilly ist nicht mehr auf einer Ganztagsschule, bei Gang in diesem Betonklotz zu sitzen. Ja. So viele Stunden, das hat sie kaum ausgehalten. So. Und sie musste. Und dann konnte sie sich nicht mehr konzentrieren. Das war... Und war nicht mehr zu halten einfach. Da wäre sie auf jeden Fall nicht gesund rausgekommen.
Das muss man sich auch wirklich echt mal vorstellen. Da ist schon eine Depression da. Also ein Zustand, ein wahnsinnig vulnerabler Zustand, der einem ja wirklich alles abverlangt. Und dann sitzt man noch, wie du sagst, in einem hässlichen Betonklotz, also in wirklich die hässlichstmöglichste Umgebung, in einer ständigen Sozialanforderung, keine Chance auf Rückzug. Das gibt es in Schule. Das nicht. Das ist so, so wenig mitgedacht, dass Rückzug so ein wichtiger, wichtiger Punkt ist. Ne? Sich mal so, und sei es für 10 Minuten, völlig in Ordnung, ohne dass das kommentiert wird, zurückziehen zu können. Bei Menschen, die in der Ausbildung das Wort Jugenddepression oder Depression nicht einmal hören oder ADHS. Ich habe während meiner Ausbildung sowohl Uni als auch Referendariat nicht einmal solche Dinge gelernt oder mal darüber was erfahren. Und das heißt, man ist quasi die ganze Zeit in der Obhut von Menschen, die sich damit gar nicht auskennen. Ne?
Das genau. Und das muss man ja auch mal sagen. Die Depression kam ja unter anderem, weil keiner erkannt hat, dass Lilly ADHS hat. Ja. Und das ist auch so krass. So viele Lehrer. So viel. Ich hätte das ja auch nicht gedacht. Ich war mit Lilly, als sie 2 Jahre alt waren, im SBZ. Weil die Lilly gestottert hat. Ja. Weil ihr Kopf so schnell war, dass die Worte, die hat gestottert, da habe ich gedacht, irgendwas stimmt doch nicht mit ihr. Das heißt, ich bin an einen Ort gegangen, die Diagnosen eigentlich machen, ja, weil ich gedacht habe, irgendwas hat sie, ja. Mhm. Sie ist total weit, super intelligent, aber die Worte bleiben mir hängen. Und es hat niemand erkannt. Es hat niemand in der ganzen Grundschulzeit, diese ganzen Lehrer, keiner hat es erkannt. Lilly hat im Stehen gerne ihre Aufgaben gemacht, weil Lilly halt nicht so dieses typische ADHS-Bild erfüllt hat, weil sie ein Mädchen hat. So. Und dadurch ist ja erst diese extreme Überforderung entstanden und dadurch ist die Depression gekommen. Und auch dann in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, ja, als sie die Diagnose gemacht haben, Depression, es hat keiner von den ganzen Menschen dort, von den Psychologen, von dem ganzen Fachpersonal gesagt, sollen wir mal auch eine ADHS-Diagnose machen? Weil wir haben das Gefühl, da ist was. Das heißt, ich habe bei Instagram gesehen, Mädchen, die lange undiagnostiziert mit ADHS rumlaufen, die werden oft depressiv. Und dann bin ich dahin. Ich so, wollte mich verarschen. Ich möchte, dass jetzt eine ADHS-Diagnose gemacht wird für Lilly. Mhm. Und dann ist rausgekommen, dass Lilly ADHS hat. Sonst wüssten wir das bis jetzt noch nicht.
Also du warst da der treibende Faktor quasi.
Genau, ich habe es bei Instagram gesehen.
Ja. Besonders beim IQ-Test hatte ich voll das Muster für Menschen mit ADHS und wir haben den IQ-Test ja für die Depression-Diagnose gemacht. Ja. Und da hatte ich eine Sache, das Arbeitsgedächtnis, das kurze Gedächtnis und etwas ja in Reihenfolge machen zu müssen. Und ich hatte alles war perfekt, außer das. Das grenzte wirklich an absoluter Dummheit. Und das ist voll das krasse Muster bei ADHS, weil das haben wir einfach nicht, dieses Kurzzeitgedächtnis. Also es ist einfach extrem schlecht. Und ich kann das auch nicht, deswegen es erklärt auch so viel, dass ich das einfach schlecht habe. Es erklärt so viel auch wegen Mathe, auch manche Sachen, weil das braucht man ja einfach dafür.
Ja.
Und die haben mich trotzdem nicht dafür diagnostiziert, obwohl ich genau dieses IQ-Muster hatte von meinem Gehirn.
Ja, total.
Das heißt, wir waren so oft an Stellen, wo man es hätte sehen müssen und ohne Eigeninitiative, ohne Aufklärung bei Instagram, würde Lilly jetzt immer nur noch behandelt werden, ne, nach dieser Depression. Und wir wüssten immer noch, sie wüsste immer noch nicht, dass sie ADHS hat und einfach viel mehr wahrnimmt und den Reizen offen gegenübersteht. Und ich wüsste auch immer noch nicht, ja, dass ich ADHS habe.
Ja, genau.
Weil als ich da diesen Fragebogen ausgefüllt habe, weißt du,
wait a minute.
Ich habe mich immer drüber lustig und ja, ich habe auch ADHS und habe dann auch bei Instagram gesagt, das ist jetzt aber, jetzt hat auf einmal jeder ADHS. Was schön ist, das ist jetzt eine Modeerkrankung. Und dann saß ich da und habe gedacht, ach du Scheiße, ich glaube, ich habe ADHS.
Ja. Ja.
Und dann war das so, okay. Frieden auch so ein bisschen so.
Ja.
Okay. Erstmal Depression. Weil ne, mit dieser Diagnose dann so bei mir auch alles angefangen hat zu rattern. Und dann bin ich in so einen ganz tiefen Prozess auch erstmal eingetaucht. So, ne? Weil ich mich ja die ganze Zeit maskiert habe und so wenig Bianca immer war, sondern immer nur geguckt habe, dass man nicht merkt, dass es irgendwie bei mir an, dass ich dumm bin. Ja.
Ich wollte noch einmal wissen von dir, Lilly, wie dieser Moment für dich war, als deine Mama gesagt hat, ich übernehme jetzt. Jetzt ist hier Schluss. Ich bin jetzt an deiner Seite. Nicht, dass du es vorher nicht warst, aber jetzt ist der Moment, jetzt bin ich ganz nah dran. Jetzt machen wir Schluss. Jetzt regeln wir das mit der Schule. Und jetzt übernehme ich. War das ein Gefühl, irgendwie in diesem ganzen Prozess ein erleichterndes Gefühl oder hast du einfach nur noch, war das so ein, ja, mach, wie du denkst?
Ich war auf jeden Fall befreiend, weil ich mich davor halt immer so alleine gefühlt habe, weil mich hat halt niemand verstanden. Meine Mutter hat auch einfach nicht verstanden, also meine Depression, bis sie es hatte, weil also man kann es nicht verstehen, bis man es hat. Man kann es einfach nicht verstehen, wenn sie mir gesagt haben, so ja, räum die Schwimmmaschine aus, irgendwann habe ich einfach Nein gesagt.
Mhm.
Weil ich konnte nicht, ich habe mich so, allein von diesem Gedanken, nach unten zu gehen oder jetzt aus dem Bett zu steigen, konnte ich es einfach nicht machen. Ich konnte es einfach, ich konnte nicht aufstehen. Ich habe mich wie gelähmt gefühlt. Und ich habe mich gar nicht verstanden gefühlt, weil ich das Gefühl hatte, alle sind auch irgendwie gegen mich, alle verstehen mich nicht, ich werde verurteilt. Und dann ab dem Zeitpunkt, wo Mama mich aber auch irgendwo verstanden hat und sie gesagt hat, ich übernehme das jetzt für dich, was irgendwie befreiend, weil ich mich nicht mehr so alleine gefühlt habe, sondern das Gefühl hatte, dass mich jemand tatsächlich probiert zu sehen. Nicht, dass ich es sofort nicht getan hätte, aber davor hat es sich für mich einfach nicht so angefühlt.
Ja, weil wahrscheinlich, ne, Bianca hat es ja so ein bisschen gesagt, man immer noch in diesen Zweifeln steckt. Ziehe ich jetzt die Notbremse oder pushe ich noch ein bisschen, beißen wir uns da durch? Ne? Da ist man, glaube ich, eine Weile auch in so einem noch nicht ganz klar entschiedenen Zustand.
Ist es jetzt auch, was ist Teenager, was ist Depression, was ist...
Ja.
Das ist so, es ist ja auch so ein ganz krasses Alter, um dann auch zu verstehen. Und man kann eine Depression nicht gut verstehen, bis man sie selbst erlebt. Und ich bin mit einer depressiven Mutter aufgewachsen und Lilis Papa ist depressiv. Das ist ein Teil unserer Familie irgendwie. Und das hat mir auch echt Angst. Also es ist ja auch eine eklige Energie, ne? Die man dann hat. Also das ist ja gar nicht schlimm, aber das ist ja, es zieht ja so alles Positive aus dem Raum, ja, wie so ein Dementor, der so, das ist ja eine sehr herausfordernde Energie und da hat sich, glaube ich, bei mir auch so ein bisschen was, so ein Schutz ist dazu gefahren, so, okay, ich habe noch nie in meinem Leben ohne eine depressive Person auch gelebt, ja, und dann, als das dann gekommen ist, war das so, ich hatte auch einfach Angst, ja, und ja.
Dann stand da nach der Depression irgendwann dieses Wort ADHS. Konntest du damit schon was anfangen? Kanntest du das schon, Lilly, oder war das so was völlig Neues für dich?
Ich habe auch nicht gedacht von mir selber, dass ich es habe, weil es immer so, es gibt so ein stereotypisches Bild von ADHS und das ist einfach der laute Junge im Klassenzimmer, der nie sitzt und immer irgendwas macht, irgendwie alle Leute anspricht und super extrovertiert ist und so. Und das bin ich halt einfach nicht. Ich kann vielleicht ein bisschen hibbelig sein, weil ich weiß ja, ob man das auch ein bisschen sieht die ganze Zeit, aber ich mache die ganze Zeit irgendwas. Ich wackele mit meinem Bein, ich mache irgendwas mit meinen Fingern, ich knack meine Finger. Und immer in meinem Kopf war immer so viel los. Es war einfach, ich habe auch alles mitbekommen. Deswegen habe ich auch viele soziale Situationen auch nicht ausgehalten und wollte auch irgendwann nicht mehr raus aus dem Haus, weil es immer zu viel war. Es hat mich immer so überreizt gefühlt, es waren zu viele Menschen, es war, da war wieder das Geräusch und da war das und ich konnte meine Freundin nicht verstehen, wenn die irgendwas gesagt haben, weil ich dann gleichzeitig das Gespräch von denen hinter mir mitbekommen habe. Dann hat mein Pulli ganz komisch gekratzt auf meiner Haut und meine Haare waren mir im Nacken und dann kommt irgendwie ein Licht da, jetzt kann ich auch nicht sehen.
Das war schon.
Ja, das ist immer, es war immer so viel und dann mit meinen Augen wollte ich immer alles sehen und da und da und das, ich wollte, also es war einfach eine komplette Überforderung für mich, weil ich es noch nicht verstanden habe. Aber ich war so, hä?
Sie haben mir immer gedacht, du bist introvertiert. Ja, einfach.
Ich war einfach still, weil ich einfach alles um mich herum so viel wahrgenommen habe und deswegen nicht genug Kraft hatte, um irgendwas etwas von mir auszuschütten, einen Teil von mir weiß zu sagen. Und ja, das war einfach, ich habe das natürlich nicht realisiert, weil wie denn auch, wenn jeder dir einfach nur dieses eine Bild von diesem ADHS gibt, dieses krass extrovertierte Laute und nicht dieses, was ist, wenn man intern einfach nur überfordert ist.
Ja.
Und diesen Jungen.
Ja, diesen Jungen, immer nur einen Jungen eigentlich innerlich vor Augen. Wenn ich an ADHS denke, denke ich auch nicht an ein Mädchen. Es tut mir leid, aber noch immer nicht, weil man einfach das immer vorgelebt bekommt.
Ja, da ist noch ein weiter, weiter Weg und ich glaube oder hoffe, dass so Folgen wie diese hier oder so Formate, wie ihr sie macht, ganz, ganz viel dazu beitragen. Ne? Deine Mama hat es ja genau da irgendwo gesehen und meinte, Moment mal, hat vielleicht meine Tochter das hier. Ne? Das muss man sich mal vorstellen. Also du warst an den richtigen Stellen und bist trotzdem als Mädchen dort nicht genau oder nicht ausreichend gesehen worden. Man hat so Teile offensichtlich finden können, aber die Ursache offensichtlich erst auf Hinweis von deiner Mama. Und da ist wirklich noch ein weiter, weiter Weg vor uns. Wie stehst denn du heute so zu deiner ADHS? Ist das was, wo du sagst, ja, habe ich und da finde ich es gut, da finde ich es manchmal doof? Oder ist das noch sehr negativ gefärbt? Wie geht's dir da? Wie ist so dein Bezug dazu?
Ich finde, es hat positive wie auch negative Seiten. Aber es wird halt noch immer so in unserer Gesellschaft als sehr negativ angesehen. Ich finde, wenn man sagt, man hat auch ADS, wird man sofort abgestempelt eigentlich. auch wenn ich ja nicht so stereotypisch bin, also wie die Leute, die mit ADHS abstempeln, aber trotzdem habe ich das Gefühl, ja, oh mein Gott, du hast so ADHS, oh mein Gott, ABSler, bla 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 bla, und man wird trotzdem, ja, selbst wenn man es sagt, weiterhin abgestempelt. Und es finde ich unangenehm, das zu sagen, weil ich sage es dann trotzdem, ist mir eigentlich relativ egal. Aber im Hintergrund verurteilen dich ja trotzdem viele.
Bist du froh, dass du es weißt?
Ja, ich bin froh, dass ich es weiß. Ansonsten wäre ich wahrscheinlich noch immer sehr... Ich weiß nicht, wo ich wäre. Ich will es mir auch ehrlich gesagt gar nicht aufmalen. Aber ich glaube, dass ich auf jeden Fall nicht an so einem guten Punkt wäre wie jetzt.
Ja, das ist nämlich eine Frage, die ich von ganz vielen Eltern ganz oft bekomme. Oh, soll ich es machen? Ne? Habe ich am Anfang schon gesagt, soll ich das machen, soll ich das nicht machen? Und ich finde ganz, ganz, ganz wertvoll, dass du so ein sehr ehrliches und ausbalanciertes Bild dazu beschreibst, ne? Oh, es gibt so Dinge, die finde ich mega anstrengend da dran. Es gibt Dinge, die finde ich irgendwie gut. Es ist okay und ich möchte trotzdem, dass ich es weiß, weil es gibt in ganz vielen Eltern die Idee, oh, ich muss es schaffen, dass mein Kind diese Diagnose umarmt und ich möchte, dass es lernt, das ganz positiv zu sehen und es am besten noch mit, es ist eine Superkraft. Und damit eben verkennt, dass es da eine Seite gibt, die mit Diskriminierung zu tun hat, die mit anders sein, und das findet man nicht immer gut, ne? Gerade in der Pubertät wollte ich alles, aber bitte nicht anders sein, dass das eine Seite ist und dass es auch Dinge gibt, die einen echt herausfordern, wenn man ADHS hat, auch in einem selber, nicht nur von außen, sondern auch in mir selber gibt es manchmal Momente, wo ich denke, guten Morgen da oben, das würde ich gerne anders schaffen. Und deswegen finde ich so wertvoll, dass du das ganz ehrlich sagst und trotzdem sagst, ja klar, will ich es wissen, ich möchte das gerne wissen, ich weiß nicht, wo ich sonst wäre. Dazu eine kurze Anschlussfrage, wenn jetzt Zauber, Zauber, ne? Wir hätten so einen Zauberstab und jemand könnte diese ADHS wegzaubern, würdest du es machen?
Ich glaube ehrlich gesagt nicht, weil ich finde ADHS, klar, ich bin nicht mein ADHS, aber ADHS ist halt ein Teil von mir. Und ich finde, es gibt mir sehr schöne, einfach Eigenschaften von mir. Ich finde, ich bin dadurch ich will nicht sagen, dass Leute, die kein ADHS haben, nicht vielfältig sind, aber ich finde, ich bin dadurch ein vielfältigerer Mensch, weil ich einfach mehr sehe, als Leute, die vielleicht kein ADHS haben. Ich sehe, wie auf einmal auf der Straßenseite, wo wir sonst immer lang fahren, auf einmal lila Blumen rauspoppen und ich bin so, wow, jetzt fängt nicht der Frühling an. Oder ich sehe, wie einer meiner Freundinnen irgendwie komisch guckt, weil irgendwas nicht gelaufen ist, wie sie ist. Und ich fange das so an zu analysieren in meinem Kopf. Ich finde, ich bin dadurch ein aufmerksamer und empathischer Mensch auch geworden, weil ich, glaube ich, viel mehr sehe dadurch, beziehungsweise mehr gesehen bekommen habe dadurch aus verschiedenen Seiten. Also ich meine, wenn ich jetzt zum Beispiel auch mit Leuten, mit denen ich gar nicht befreundet bin oder sowas, dann sehe, wie zum Beispiel irgendwas reagieren oder irgendwas machen, also anders als jemand, der vielleicht andere Verhaltensmuster durch in seiner Kinder gelernt hat, dann fange ich das sofort an zu analysieren und bin so, oh, die hat bestimmt das und das und das und das. Ach, die Arme. Und ich glaube, es gibt mir auch einfach diesen kreativen Teil und dieses Ausschwenken. Ich meine, ich rede auch gerade sehr viel und sehr ausschwenkend und das ist ja auch ein Teil davon.
Und ich finde es super. Ganz, ganz wertvoll, was du sagst. Und das ist eben was, was zu kurz gekommen ist, viele, viele Jahre, das zu sehen, dass da auch was drinsteckt und dass das Potenzial hat. Bianca, wie geht's dir mit deiner ADHS-Diagnose? Was hast du für einen Bezug dazu aufgebaut? Du hattest sie ja viele, viele, viele Jahre nicht.
Ja, ich habe einfach jetzt eine Erklärung, warum ich so großartig bin.
Punkt. Podcast zu Ende.
Ja, mal jetzt wirklich. Also, was ich alles gemacht habe in meinem Leben, wirklich. Also, ich bin so ein empathischer Mensch, ich bin so mitfühlend. Wenn ich brenne, ich verbrenne mich dann auch manchmal, weil ich wirklich direkt losgehe, diese Impulsivität. Ich bin eine Macherin, ich bin super kreativ. Instagram, so, was ich aufgebaut habe, so, das hätte ich. Manches war auch nicht so geil. Ich habe mich auch, wie gesagt, an der einen oder anderen Stelle mal verbrannt. Und meine extreme Empathie bringt mich auch dazu, dass ich manchmal viel zu lange in Kontakt mit Menschen bleibe, denen es sehr schlecht geht, für die ich mich dann verantwortlich fühle. Ja, deswegen hat das natürlich auch seine Schattenseiten, aber alles hat seine Schattenseiten. Und ich finde, ADHS ist für mich etwas, es ist ja für mich biologisch, ich komme so auf die Welt, es wird nun nach sehr verstärkt durch unser Leben, was wir hier gerade so führen, durch diese ständigen Reize und so. Aber so bin ich. Und ich bin nicht ohne Grund so. Und so wie ich sind so viel mehr, die es gar nicht wissen. So, so viel mehr. Und wir werden nur in ein System gepresst, was nur für diesen einen Typen ist, was nur für Menschen mit braunen Haaren ist. Aber wir sind auch ziemlich viele Blonde mittlerweile, ja. Und wir sprengen das System gerade. Ich finde, so wir, die ja gerade damit nach draußen gehen, ja, die diese Cycle Breaker in dieser Sache ja auch gerade sind, die zeigen, hey, wenn du ADHS hast, das heißt jetzt nicht, dass du problematisch bist, sondern schau uns doch mal an, was wir krasses damit machen, weil wir kreativ sind, was wir für, schau mal, wir sehen euch und wir gehen damit auch raus und hey, ist doch geil. Also ich bin, es ist eine Entlastung zu wissen, dass es einen Begriff dafür gibt, schon irgendwo, ja, weil ich auch manchmal auch ein bisschen überfordert bin von mir selber. Aber ich liebe mich sehr und ich liebe auch das ADHS sehr, auch wenn das nicht nur geil ist. Ne? Ich hatte auch Glück, sehr reizreduziert aufzuwachsen mit Bach, Wald, Wiese und weiß, dass das wahrscheinlich auch ein Privileg ist, dass ich hier mit meiner Tochter sitze und erkannt habe, dass sie ADHS hat. Und das haben viele leider noch nicht und deswegen gehen wir ja damit raus.
Ganz berührend. Ich finde, dass sich gerade dieses Bild so dreht von, oh, die hat's trotz dieser ganzen Widrigkeiten, trotz dieses Gehirns sozusagen geschafft, sondern es ist vielmehr ein, nee, wahrscheinlich habe ich es wegen meines Gehirns geschafft. Und das finde ich, das shiftet sich gerade sehr, sehr deutlich, ne, dass diese Menschen nicht ohne Grund da sind, wo sie sind. Ne?
Wir sehen die Welt anders, wir nehmen sie anders wahr. Und das braucht es ja. Es braucht ja beide.
Unbedingt.
Es braucht ja nicht nur Menschen, die das so machen, wie es schon immer war, sondern es braucht jetzt die Menschen, die es anders machen, als es war, damit die Welt sich auch ein bisschen verändern darf. Man braucht beides.
Jetzt seid ihr ja also mittlerweile, Stand jetzt, schon eine deutlich neurodivergente Familie. Das ist hier zu Hause auch so. Und gibt es bei euch so Familienregeln oder Familienstrukturen, die dafür sorgen, also die sehr neurodivergentenfreundlich sind? Sagen wir es mal so, so ein paar Dinge, wo du sagst, ja, das haben wir hier, weil uns das allen zugutekommt, allen hilft.
Boah, das ist eine gute Frage. Nee. Na, wir sind sehr unstrukturiert.
Wir sind so unordentlich. Das Ding ist, wir haben halt alle verschiedene Hyperfokus. Und das Problem ist halt, Tobis Hyperfokus ist so Ordentlichkeit und so. Da räumt er selber seinen Scheiß nicht weg eigentlich. Und dann ist er immer so viel sauer, wenn du unsere Sachen nicht wegräumst. Und
wir lassen das nicht über Tobi.
Nein.
Ja, aber trotzdem ist es halt so. Und dann sind wir alle sauer aufeinander, weil dann soll ich das machen, obwohl ich gar keinen Bock dazu habe. Und sie, ja.
Ja, es sind halt alle ganz unterschiedlich, ne? Also Leni hat ja auch ADHS, Dyskalkulie und LRS, das gehört ja irgendwie so alles zusammen, ja. Das, die steht immer total auf Spannung und die ist so ganz anders als wir. Die braucht andere Dinge und wir haben schon irgendwo schon eine Struktur, die aber gar nicht so wirklich zu erklären ist. Sie hat sich so einfach gezeigt. Leni und Tobi, super energiegeladen. Wir toben, wir schreien. Sie hasst es, geht dann. Ich bin so irgendwo dazwischen. Ich finde, wenn man alle vier so unterschiedliche Muster haben, ist natürlich schwierig. Und manchmal ist es ein reiner Überlebenskampf, der trotzdem Spaß macht. Aber leider, wir wissen ja auch noch nicht so lange, dass wir das haben und haben ja auch noch gar nicht so viel. Wir haben noch kein, Lili und ich haben zwar mal ein Medikament ausprobiert, das hat uns aber überhaupt nicht getaugt. Wir haben ja auch noch nicht so viel Strukturen oder Ergotherapie oder wir sind ja auch noch relativ am Anfang, ne, muss man dazu sagen.
Das, was ich jetzt aber während dieser Folge immer wieder rausgehört habe, ist, dass ihr euch einfach erstmal in eurem Sein sehr annehmt. Gerade auch jetzt, als du erzählt hast, ne, und als Lili erzählt hast, ja, der Tobi ist halt so und die Leni ist halt so und ich bin halt dazwischen und die ist so und ne. Da klingt aber die ganze Zeit ein völliges, ja, so ist es eben mit. Und ich finde, das ist ja eigentlich das neurodivergenten Freundlichste, was man so machen kann, nämlich zu sagen, erstmal ist ja jeder okay, wir können uns auf den Sack gehen, wir können gute Tage haben, wir können abends sitzen und sagen, Alter, das war jetzt einmal völliges Chaos, aber wir sind hier erstmal alle okay und irgendwie milde miteinander und positiv aufeinander. Und ich finde, das ist doch erstmal, also das ist doch schon das Wichtigste.
Ja, wir haben halt nicht so viele Regeln, wie so in anderen Familien. Du musst dann die Spülmaschine ausräumen, du musst dann das machen, du musst da. Wir haben Werte, die wir leben. Ja, wir sind super ehrlich miteinander, wir erzählen uns alles, wir sind respektvoll miteinander. Die Kinder haben sind genauso richtig wie wir. Wenn die Leni das nicht essen möchte, dann mache ich ihr noch Nudeln dazu. Ich unterbutter sie nicht in meiner Dominanz, nur weil ich die Mutter bin. Und ich glaube, das ist einfach ein unglaublicher Gamechanger, den wir vielleicht manchmal gar nicht so sehen, weil wir immer denken, wir brauchen eine krasse Struktur und krasse Regeln, damit wir funktionieren. Aber so funktioniert es eben für uns nicht. Und deswegen flowen wir eigentlich so miteinander, so durch den Alltag. Also es ist trotzdem immer aufgeräumt bei uns. Wir essen immer gemeinsam. Wir haben morgens immer die gleiche Struktur. Ne? Das ist schon so. Aber halt nicht so 8 Uhr das, 9 Uhr das. Dann muss die Lilly die Spülmaschine ausgeräumt haben. Ansonsten darf sie nicht das Haus verlassen. Ansonsten darf sie sich nicht mit Freunden treffen. Ich bin ja froh, wenn die mal das Haus verlässt. Ne?
Ja.
Dann ist ich habe mich viel mehr mit Freunden.
Ja, mittlerweile. Auch ein großes Ding, was ich noch sagen wollte, was für Kinder, die in der Depression stecken oder ja auch relativ frisch in diesem Ding sind, ein gutes Hobby. Ein gutes Hobby, wo sie regelmäßig hingeht, war für Lilly und ist auch für Leni ein absoluter Gamechanger, weil Lilly hat nichts gefunden. Die war immer viel zu Hause, viel gelesen, viel so bei sich, ja, in ihrer Welt. Und seitdem sie regelmäßig Sport macht, ein Ventil hat, geht es ihr viel besser. Leni ja auch. Leni geht 2x die Woche zum Reiten. Lilly geht 2x die Woche zum Eiskunstlauf. Diese Regelmäßigkeit, diese Struktur ist schon wichtig.
Das unterschreibe ich total. Ich habe in weiteren Freundeskreis auch eine Familie, wo ein Kind in der Jugendzeit in eine Depression gerutscht ist. Und das, was es gerettet hat, unter anderem war, dass es eine Reitbeteiligung gab. Und sie wusste, ich muss jetzt, dieses Pferd, das braucht mich jetzt. Ich muss jetzt aufstehen für dieses Lebewesen, das ich sehr, sehr lieb habe und das mir ganz viel gibt. Und da wartet jemand auf mich und verlässt sich auf mich. Und das war so der Anker, ne? Irgendwo diesen Termin zu haben oder auch diese Verantwortung zu haben, auch wenn man denkt, ja, jetzt da noch Verantwortung obendrauf. Aber da genau diese eine Verantwortung, dieser eine Termin, der war es, der ist zumindest der so der eine Ankerpunkt war, als wirklich alles so auseinanderging. Jetzt hören hier ganz viele Lehrkräfte zu und deswegen möchte ich so langsam gegen Ende des Podcasts eine ganz wichtige Frage stellen. Lilly, du bist jetzt an einer neuen Schule und hast schon angedeutet und ich weiß es auch durch Insta, viel, viel glücklicher. Und jetzt hast du die einmalige Chance, aufzuzählen, was dort für dich so viel besser läuft, was da den Unterschied macht. Und alle Lehrkräfte schreiben jetzt bitte mit.
Für mich hat, glaube ich, im Endeffekt der Resonanz einfach gemacht, dass wir akzeptierender waren, dass man einfach offen auf sie zukommen konnte und sagen konnte, ey, das und das ist mein Problem. Habt ihr irgendwelche Lösungsvorschläge? Weil das sind die Lehrkräfte. Wir wissen es halt nicht. Besonders Kinder wissen nicht, was jetzt ein Ventil sein könnte auch oder was in der Schule helfen könnte. Und dann braucht man einfach erfahrene Lehrkräfte, die einem helfen und einen sehen und einen sehen wollen auch. Und im Endeffekt hat mir auch geholfen, das ist natürlich als Lehrkraft schwer umzusetzen, aber halt die Kurzstunden und dass ich Kurzschule habe, weil ich halt mich in Doppelstunden einfach nicht konzentrieren kann auf ein einziges Thema, ist halt mit ADHS sehr, sehr schwer. Und wenn halt abwechslungsreicher Unterricht, sich geborgen fühlen, dass Lehrer auch auf einen zugehen und so offen sind, so ey, ist alles gut, die letzten Stunden wirkst du irgendwie abwesend oder hast nicht so viel mitgemacht wie sonst oder keine Ahnung, was halt anders ist bei dem Schüler. Und ich glaube, das ist einfach so wertvoll, was man einfach unterschätzt. Also in meiner alten Schule konnte man gefühlt gar nicht auf die zugehen. Es war so eine Wand einfach, immer wieder gegen eine Wand. Und jetzt, letztes Jahr waren wir auf den Elternsprechtag und da war es so viel besser. Da haben wir waren, glaube ich, bei 3 Lehrern oder sowas und die waren alle super akzeptierend. Die waren alle so, ja, also du kannst auf mich zukommen, wenn du irgendwas brauchst, dann darfst du ein bisschen rausgehen und bis du nicht wieder gefasst hast. Wenn zum Beispiel bei ADS, wenn ich jetzt eine kurze Pause dazwischen brauchte, weil es mir zu viele Reize waren, dann durfte ich rausgehen.
Wie ist die Atmosphäre dann, wenn quasi andere Kinder mitbekommen, oh, du darfst jetzt irgendwie kurz vor die Tür oder darfst dir irgendwie eine Unterstützung suchen? Wie wird das da so gehandhabt in dieser Gemeinschaft?
Also ich sag halt meistens einfach so, der Lehrer weiß das, aber wenn, sage ich halt so, mir geht's nicht gut oder so, ich habe Kopfschmerzen oder mir ist schwindelig und dann darf ich rausgehen, damit es halt nicht so auffällt. Mhm. Weil das natürlich für andere Kinder blöd irgendwie. Also wenn die halt, die meisten haben noch kein Verständnis dafür, was sehr schade ist. Aber zum Beispiel viele Jungs natürlich aus meiner Klasse, die können das einfach auch in der emotionalen Basis noch nicht so gut verstehen. Das tut mir leid, das ist aber einfach wirklich so. Und deswegen probiert man dann lieber eine Ausrede zu finden oder irgendein Handzeichen.
Ja. Codewort, ne? Hatte der eine Lehrer dann gesagt, ja, der so, lass uns einfach ein Codewort vereinbaren und dann weiß ich Bescheid, du brauchst seine Zeit draußen und dann.
Das finde ich, also ich hoffe, es wurde jetzt fleißig mitgeschrieben, denn ich finde es schön, dass du auch mit ein paar unterrichtliche Sachen genannt hast, abwechslungsreich, sich Gedanken darüber machen, was man da vorne vermittelt oder was man überhaupt in diese so auch fachlich reinbringt. Aber das andere waren alles wirklich so Basics der Beziehungsarbeit und du hast so konkrete Fragen gesagt und dafür brauche ich nicht, weil Lehrkräfte fragen immer, ja, wann soll ich das denn alles machen? Was du gesagt hast, war eine Frage wie, ich habe heute gesehen, boah, jetzt gegen Ende war es ganz schön anstrengend für dich, kann das sein? Was allein so eine Frage, ne? Da muss man ja noch nicht immer die perfekte Lösung dafür parat haben, aber dass jemand zu dir kommt und sagt, hey Lili, ich habe das wahrgenommen, ich habe das gesehen, das ist mir nicht entgangen, wie geht's jetzt, wollen wir mal überlegen, wie wir das vielleicht künftig hinkriegen, wenn gerade so die Randstunden oder später für dich anstrengend ist, ne? Allein dieses jemand hat Interesse an mir und meinem Zustand, wie es mir geht. Finde ich ganz, ganz toll.
Das ist sowieso so eine Sache bei ADHS. Das geht ja so oft und wenn dann bist du auf einmal wieder da, ja, dann kommst du wieder zurück. Dann hast du auch wieder Bock auf den Unterricht. Ne?
Wenn ihr jetzt beide zurückschaut auf diese letzten Jahre und jetzt hier ist der Buchvertrag, ihr dürft darüber jeweils kurze Memoiren verfassen. Habt ihr spontan eine Idee, wie ihr dieses Buch nennen würdet?
Vielleicht war das doch immer wieder so ein Hoch und ab, so vielleicht Berge des Leids.
Berge des Leids.
Was ganz Dramatisches. Aber es war so. Es war so.
Ja, finde ich. Aber ja, das drückt es doch aus, wie krass es war, ne?
Ja.
Ja.
Tatsächlich glaube ich gar nicht so abwegig. Das waren wirklich die letzten Jahre, bis du 6 warst, war eigentlich alles super.
Ja, und dann war,
einfach nur noch scheiße.
Also bis letztes Jahr, wirklich letztes Jahr genau um diese Zeit.
Ja, genau.
Da ging es wirklich ab die ganze Zeit. Ich hatte eigentlich gar keine Pause. Ich habe wirklich, die letzten Jahre waren so schlimm. Und jetzt, seitdem ich die Schule gewechselt habe und ein besseres soziales Umfeld auch habe, ist einfach, ich bin stabil. Es macht so viel. Und man sagt immer so nebenbei, so ja, Schule, soziales Umfeld, Druck, bla 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 bla. Das ist wie wenn man bei irgendwas sagt, wenn man reinere Haut braucht, will bessere Ernährung und sowas. Man sagt immer so, das so nebenbei, also will es nicht stimmen, aber am Ende klappt es dann doch viel besser als die meisten Pflegeprodukte. Und das ist genauso, wenn man einfach wirklich sich dafür einsetzt, für sich selber, und man muss es selber entscheiden. Man kann es sich nicht von anderen Leuten abnehmen lassen, irgendwas zu machen. Dann, wenn du nicht probierst, dich zu ändern, hilft die Therapie auch nicht. Therapie wird nicht deine Selbstarbeit ersetzen. Du sitzt da vielleicht einmal die Woche oder alle 2 Wochen und probierst irgendwie irgendwas zu reflektieren oder sowas oder was mit deinem Therapeut zu machen. Aber wenn du kein Self-Work machst, dann bringt es auch nichts. Es muss alles hier oben stattfinden.
Und hier, ne?
Ja.
So, im Herzen auch, ne? Also im Gefühl, das ist so, wir müssen alle unsere Arbeit machen und dazu gehört nicht nur Therapie oder auch eine Medikation. Dazu gehört auch hinzuschauen, was hat das ausgelöst, was haben meine Eltern damit zu tun, ja, wo sind unsere Themen, die wir auf unsere Kinder projizieren, denn mit der Arbeit, die wir Eltern machen, helfen wir in erster Linie uns, aber auch vor allem unseren Kindern. Ne?
Von dem Punkt, an dem du in diesem Alter schon bist, glaube ich, können sich sehr viele erwachsene Personen eine große, große Scheibe von abschneiden, Lilly. Und jetzt würde mich persönlich echt interessieren, hast du Zukunftspläne? Hast du eine Idee davon, wo du so hin möchtest?
Ja, ich will grundsätzlich noch also alles auf mich zukommen lassen, weil ich weiß ja nicht, was für eine Person ich werde, aber ich weiß auf jeden Fall, in welche Schiene ich gehe. Ich möchte schreiben auf jeden Fall, vielleicht Journalismus, vielleicht aber auch ein Buch, zumindest arbeite ich gerade schon an einer Idee, weil ich mich einfach ein bisschen so von Songs und sowas inspirieren lasse und habe mir gedacht, wow, daraus könnte was Cooles werden. Weil ich, wenn ich Songs höre, auch für mir während das nicht vorstelle. Ich bin die ganze Zeit so in meiner Traumwelt, wenn ich etwas höre. Aber ich will Menschen helfen. Ich will mit Menschen auch in Kontakt bleiben. Ich will sozial sein. Ich will Menschen helfen mit meinen Worten. sei ich jetzt wirklich physisch da oder durch meine Bücher oder meine Erfahrung teilen in kreativen Style einfach.
Und wie gut, dass du mit einer Autorin sprichst. Also, wenn du eine Idee hast, habe ich die Kontakte.
Die Gedichte, die sie geschrieben hat, als in ihren dunklen Phasen waren, die waren so dunkel, das war krass. Aber sie kann so gut schreiben und sie arbeitet gerade an so einem geilen Roman. Das ist wirklich.
Bewahr dir das unbedingt, verfolg das unbedingt. Ich habe gerade von meiner Oma vor einer Woche, ich bin Pflegeperson für meine Oma und die hat mir eine Geschichte, sie meinte, guck mal, habe ich gefunden beim Aufräumen. Die hat ganz viele von meinen Gedichten und Geschichten aus der Grundschule aufgehoben. Und dann hat sie mir eine Geschichte, habe ich auch schon, weiß ich nicht, ich habe über ein Kälbchen, das was anderes sein wollte als ein Kälbchen. Oh, ja. Also jemand, der irgendwie anders sein wollte, als er war, seltsam. Und ich habe gedacht, ach ja, stimmt, das war ja schon so früh, das begleitet mich schon so lang. Und ich kann dir nur sagen, bleib da unbedingt dran, das ist was ganz Wertvolles und was auch wirklich so tragen kann. Ne? Wenn ich das jetzt rausgehört habe, war das auch einer der Pfeile, irgendwie das, was du hast gesagt, du hast so viel im Kopf. Und da hast du ja ein ganz gutes Ventil gefunden auf jeden Fall. Ne? Das Ganze, was da in deinem Kopf ist, in was ganz anderes zu verarbeiten. Ich finde das total schön. Und jetzt, wie gesagt, ne, immer her mit den Ideen. Ich finde das super. Und mit den Sachen, das kriegen wir bestimmt dahin, Wuska. Du hast gesagt, du möchtest mit deinen Worten Menschen erreichen und ihnen was mitgeben. Und das wäre doch gelacht, wenn man das nicht hinbekommt langfristig. Also ich finde es einen ganz, ganz schönen Zukunftsplan, einen schönen Traum. Jetzt habt ihr hier zum Abschluss nochmal die Chance, vielleicht anderen Eltern, die hier mithören, ich weiß auch, dass manche mit ihren Jugendlichen das hier manchmal hören, mitzugeben, was ihr ihnen vielleicht mitgeben wollt. Und es sind ganz viele Eltern und Familien, die in ähnlich nicht so einfachen Situationen stecken. Lilly, gibt es irgendwas, was du vielleicht auch gerade jungen Menschen, hast gerade gesagt, du möchtest Worte mitgeben, was du jungen Menschen vielleicht mitgeben möchtest?
Ich glaube, wirklich jungen Menschen kann man mitgeben, dass besonders wenn man gerade noch sehr jung ist, also zum Beispiel so 12, 13, da hat es bei mir angefangen, dass es wirklich einfach okay ist, sich auch kurz mal in Sicherheit zu begeben. Zum Beispiel, wenn man jetzt eine gute Beziehung zu seiner Mama hat. Das ist ja manchmal leider nicht so, aber wenn, dann ist es einfach auch okay, sich einfach geborgen lassen zu fühlen. Man muss nicht die ganze Zeit leisten, man muss nicht die noch immer gute Noten leisten. Ich habe das mal meinem Stiefvater gesagt, es ist wie, als würdest du mir gerade sagen, wenn ich einen gebrochenen Arm habe, dass ich trotzdem eine Leiter hochklettern soll. Du erwartest zu viel von mir, ich schaffe das nicht, ich bin krank. Und klar sollte man gleichzeitig nicht dieses krass so sich selbst klassifizieren als ich bin meine Depression, ich komme da sowieso nicht raus, bla bla bla. Aber es ist okay, sich auch Hilfe zu suchen, sich geborgen lassen zu fühlen, sich mit jemandem zu reden. Es geht so vielen Teenagern da draußen rum, besonders auf Social Media. Man sagt das ja immer wieder, aber durch einfach unseren krassen Konsum führt es einfach zur Vernachlässigung von sich selber. Man ist die ganze Zeit nur im Außen, aber man merkt gar nicht, man fühlt sich gar nicht mehr. Und ich finde, das ist etwas ganz Wichtiges, was wieder zurückgeholt werden muss.
Danke. Bianca, was möchtest du vielleicht hier zuhörenden Eltern mitgeben?
Seht eure Kinder. Ja, seht nicht die Noten, seht nicht die Leistung, schaut hin. Seid offen as fuck, wirklich. Ich weiß, es ist manchmal schwer. Man denkt, die müssen ja was werden. Die werden was, wenn ihr da seid für sie. Und ihr müsst nicht alles richtig machen. Ne? Ich habe auch echt viele Fehler gemacht. Ja, ich bin ja auch das erste Mal auf dieser Erde. Und ich gebe aber mein Bestes. Ja, und gebt euren Kindern immer das Gefühl, ich bin da, mein Schatz. Ich bin da, wir gehen durch alles gemeinsam durch. Ja, wenn du heute nicht zur Schule kannst, okay, scheiß drauf. Dann gönn dir einen Tag Pause, wenn du überfordert bist. Aber gib den Kindern überhaupt den Raum, dass sie sich trauen, mit euch darüber zu sprechen. Ja, das ist ja das Allerwichtigste, Vertrauen zwischen den Eltern. Ich sehe mein Kind, ich sehe es wirklich. Aber seht vor allem auch in erster Linie mal euch. Denn oftmals gehen die Probleme, die ihr in euren Kindern seht, die kommen auch von euch, ja, weil wir sind das Resultat ja all dessen. Und wenn ihr nicht die Arbeit bei euch macht, dann ist es schwer, eure Kinder halten zu können. Und ihr macht das, ihr gebt euer Bestes, sonst würdet ihr jetzt nicht hier zuhören. Und Seid gnädig mit euch, gebt auch mal viel dazu. Lasst eure Kinder auch mal sagen, was ihr für Scheiße gebaut habt. Unangenehm, aber sehr, sehr wichtig. Weil dann fühlt sich auch ernst genommen. Ne? Das war auch nicht immer so schön, ne? Das zu hören, aber mein Gott. Weil dann sehen eure Kinder auch, ah ja, okay, das für Mama, du kannst dazugeben, geil. Dann bin ich auch gnädig mit mir selber. Weil wir leben in einer Gesellschaft, die haut nur drauf und die hält sich gerne inne und damit lebt ihr es euren Kindern hier vor.
Perfekte Schlussworte. Ihr beiden, ich danke euch sehr für dieses sehr, sehr, also mich sehr berührende Gespräch und für eure ja ganzen ehrlichen Erzählungen. Lilly, ich bin wirklich unglaublich dolle beeindruckt davon, was du geschafft hast. Und wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass diese Dinge vielleicht noch nicht so ankommen und vielleicht noch nicht so richtig tief gehen da, wo sie unbedingt hingehören. Nichtsdestotrotz werden wahrscheinlich deine Mama und andere Menschen, die dir nahestehen, bestimmt nicht aufhören zu sagen, dass du da ganz, ganz, ganz stolz auf dich sein kannst. Und Bianca, ne, nicht ohne Grund, glaube ich, passiert da so viel Wertvolles auch in deiner Tochter. Ich glaube, das war für ganz viele Eltern auch ein ganz schöner Moment der Verbundenheit jetzt, diese Folge, ne, weil gerade Eltern sein ohnehin, ne? Man trägt ja irgendwie sein Herz plötzlich im Außen und man ist so verwundbar und so voller Zweifel und hoher, ja, auch Ansprüche an sich selbst, natürlich irgendwie das Beste zu geben fürs eigene Kind. Und wenn dann eben noch so 2, 3 Schippen obendrauf kommen, wie das im neurodivergenten Kontext in der Regel der Fall ist, dann ist das ein ganz schön großes Paket, das man da bearbeitet. Und ich bin super berührt davon, wie ihr beide und natürlich mit dem Außen drumherum diesen Weg bis hierhin gemeistert habt. Dafür wünsche ich euch weiter alles Gute. Wir sind ja auch so in Kontakt und schon lange in Kontakt. Ich werde bestimmt weiter mitkriegen, wie dieser Weg aussieht. Aber trotzdem soll es ja immer gesagt werden, dass ich euch von Herzen alles, alles Gute dafür wünsche. Falls jetzt irgendwie noch wichtige Informationen bereitgestellt werden sollen, packe ich das in die Shownotes. Alle hier Zuhörenden finden das dort. Schaut dort gerne vorbei. Euch danke ich noch einmal ganz, ganz doll für diese Folge und ich freue mich auf die nächste. Bis dahin. Und zu guter Letzt natürlich noch ein herzliches Dankeschön an Jakob Jentsch und Voice Art Productions für die Bearbeitung und die Produktion dieser Folge. Ein Kopf voll Gold. Was neurodivergente Kinder brauchen und wie wir sie stärken können.
Ein Kopf voll Gold.